Ja, wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann war sein brutaler Hinrichtungstod am Kreuz völlig sinnlos. Alle, die an ihn glauben, bleiben noch in ihren Sünden und sind völlig verloren. Der Glaube an Jesus wäre ohne Auferstehung nur eine tote Hülle, eine leere Religion, um die Menschen zu beruhigen, um sie kaltzustellen ein Stück weit. Man könnte sagen, ohne Auferstehung ist das ganze Christentum Opium fürs Volk, wie Karl Marx gesagt hat. Hoffen die Christen, hoffen wir in diesem Leben auf eine Auferstehung und auf die Auferstehung von Christus und es stimmt nicht, dann sind wir die Allererbärmlichsten, dann sind wir die Allerhoffnungslosesten von allen Menschen. Das ist das, was Paulus sagt. Zwischen dem absoluten Nichts auf der einen Seite der Hoffnungslosigkeit und der größten Hoffnung der Christenheit auf der anderen Seite unterscheidet nur ein einziges Ereignis, ein Tag, und das ist Ostern. Ostern verändert alles. Ostern verändert den Lauf der Weltgeschichte. Ostern kann aber auch das Leben von einzelnen Menschen ganz konkret verändern. Und in der Bibel erfahren wir einige Geschichten, wo Menschen ganz persönlich Jesus begegnen und dadurch verändert werden. Einer der Verbrecher, die neben ihm, das heißt neben Jesus am Kreuz, hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte ihn: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Für mich persönlich beginnt Ostern schon an Karfreitag, und zwar für diesen Verbrecher, für diesen Räuber, für diesen Aufständigen. Ja, Raubüberfall und Mord, das war wahrscheinlich sein täglich Brot gewesen. Er hat sein Leben völlig für den Baum gefahren, könnte man sagen. Er hat noch wenige Minuten zu leben und um 18 Uhr an diesem Sabbatabend muss die Hinrichtung nach jüdischem Gesetz auch zu Ende sein. Dieser Verbrecher ist in heutigen Worten ein Mann auf dem Elektrostuhl, ein Mann, dem die Giftspritze droht, nur dass der Tod am Kreuz wesentlich brutaler ist und wesentlich länger dauert. Wer Zeitung liest, der weiß, dass auch diese Woche wieder in Japan 3 Menschen hingerichtet worden sind. Seit 2 Jahren zum ersten Mal wieder in Japan. Und das besonders Grausame daran war, man hat es ihnen erst wenige Minuten vorher gesagt und sie hatten keine Zeit, sich von den Familien zu verabschieden. Sie hatten sicherlich keinen schönen Tod, sie hatten sicherlich ein furchtbares Sterben. Und genau in dieser Situation ist auch unser Verbrecher. Alles ist vorbei, er hängt am Kreuz und er wird seinen verdienten Tod sterben, so wie auch jeder von uns seinen verdienten Tod sterben wird. Die Bibel sagt uns, dass wer gegen ein Gesetz der Bibel verstößt, gegen alles verstoßen hat und dass er den gerechten Tod, die gerechte Trennung von Gott dafür verdient hat. Zumindest wenn wir Ostern außen vor lassen. Doch was macht unser Räuber? Er sieht auf Jesus, der neben ihm hängt. Und vielleicht liest er sogar das Schild, was über dem Kopf von Jesus am Kreuz angebracht ist, der König der Juden. Der Verbrecher ergreift diese eine Chance wie einen rettenden Strohhalm. Er spricht Jesus direkt an. Plötzlich ist er nur noch ehrlich. Er weist sogar den Spott seines Kollegen am Kreuz zurück und sagt: Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. In aller Öffentlichkeit bittet dieser Verbrecher Jesus ernsthaft, dass er an ihn denkt, wenn er in das Reich seines Vaters, in das Reich Gottes kommt. Er erkennt Jesus als den unschuldigen Messias, als den wahren Hoffnungsbringer. Das könnte einen verwundern, denn Jesus war ja genauso totgeweiht wie er. Auch Jesus hatte nur noch wenige Minuten zu leben. Und auch Jesus half sich nicht vom Kreuz herab, wie das die Menge forderte. Die sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt diesen einen Satz, der erklärt, was Ostern bedeutet. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Für mich ist das ein schöner, wenn nicht der allerschönste Satz der Bibel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Heute noch, das ist absolut gewiss, wirst du bei mir sein und ewiges Leben haben. Du wirst mit mir auferstehen. Ganz egal, was gewesen ist und was du getan hast, völlig bedingungslos. Du musst nur an mich glauben und mich als Herrn bekennen. Ja, der Verbrecher, der macht es uns vor. In der allerletzten Minute krempelt er sein Leben völlig um. Er lässt sich verändern. Er gibt seine Schuld zu. Er gibt all das zu, was er gegen Gott und seine Mitmenschen getan hat. Er gibt zu, dass er den Tod verdient hat. Und er bittet Jesus um Vergebung. Statt irdischem Glück als ein raffender Räuber sucht er nun sein Heil, sein alleiniges Heil in Christus und gewinnt dadurch ewiges Leben.
Aber wie hat wohl jemand Ostern erlebt, der schon mehrere Jahre zuvor mit Jesus gegangen ist, ihm gefolgt ist? Am Ostermorgen macht sich eine Frau auf den Weg, um zu trauern. Es ist Maria Magdalena, eine Frau mit düsterer Vergangenheit. Doch durch Jesus hatte sie ein neues Leben angefangen. Jesus hatte sie von Besessenheit und Krankheiten befreit. Sie hatte ihm alles zu verdanken, was sie als Person jetzt ausmachte. Sie war mit Jesus gewandert, hatte ihn begleitet, hatte ihm gedient, hatte sich mit allem, was sie hatte, für ihn eingesetzt, seine Wunder bestaunt. Und die Kreuzigung, das Begräbnis von Jesus, ist für sie zum Albtraum geworden. Ihr großes Vorbild, von einem auf den anderen Moment brutal hingerichtet. Und sie ist als Zuschauerin dabei gewesen und konnte nichts machen. Nun begibt sich Maria Magdalena zum Grab. Trotz all der schrecklichen Dinge, die passiert sind. Sie möchte ihrem Meister die letzte Ehre erweisen und die letzten Jahre vor dem inneren Auge Revue passieren lassen. Sie will in der Stille trauern und sucht einen Ort, an dem sie sich ihren Schmerz von der Seele weinen kann. Doch der Leichnam ist nicht mehr da. Selbst das letzte bisschen Erinnerung an Jesus scheint ihr weggenommen zu sein, geklaut. Eine trostlose Situation. Auch mir geht es manchmal so ein bisschen wie Maria. Da blicke ich auf meine aktuelle Lebenssituation und merke, ich bin unzufrieden. Ich fühle mich geistlich leer. Ich frage mich, wo ist mein Glaube hin? Und ich sehne mich zurück nach der überwältigenden Freude beim Lobpreis, nach dem inneren Frieden, nach so manchem Gottesdienst, nach der Hoffnung, nach der Siegesgewissheit, nach den Aha-Erlebnissen beim Bibellesen, im Hauskreis oder alleine, nach der Gemeinschaft auf den Jugendfreizeiten und so weiter. Irgendwas hat mir die Vertrautheit mit Jesus weggenommen und in den meisten Fällen bin ich sogar mitverantwortlich, dass diese Verbindung gestört wurde. Doch genau dann, wenn es mir so geht, dann darf ich mich mit Maria identifizieren. Denn während sie noch trauert, passiert das Außergewöhnliche. Johannes 20, Abvers 11. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Jesus begegnet ihr persönlich, geht auf ihre Bedürfnisse ein. Sie darf ehrlich sagen, was sie empfindet. Er gibt sich ihr zu erkennen und ist ihr ganz nah. Auch dir möchte Jesus persönlich begegnen. Wenn du dich ganz weit weg von Gott fühlst und es dir so vorkommt, als sei dein lebendiger Glaube ein Relikt aus alten Zeiten, und wenn du dich darüber selbst bemitleidest, dann lass dich von Jesus mit deinem Namen rufen. Er meint jeden Einzelnen, Maria Magdalena damals und uns heute. Maria begreift, dass da Jesus wirklich vor ihr steht, ist keine Vision, sondern Realität. Jesus ist auferstanden. Das ist ihr Ostererlebnis, von dem sie unbedingt weitererzählen muss. Ostern hat Maria verändert, von der Trauer zur Freude. Eine verändernde Begegnung mit Jesus haben neben Maria auch zwei weitere Personen, die vor der Kreuzigung bereits mit Jesus unterwegs gewesen waren. Lukas beschreibt uns dies in seinem Evangelium eindrücklich. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? Fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen? Wollte Jesus wissen. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor 3 Tagen. Wir sehen hier 2 Männer auf dem Weg. Sie nehmen den Weg aus der Stadt heraus, lassen die große Stadt hinter sich. Sie wollen nach Hause, noch heute. Sie sind niedergeschlagen. Die Enttäuschung ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Wer sind diese Männer? Sie hatten oft den Reden Jesu zugehört und waren begeistert gewesen. Sie hatten das Privileg genießen dürfen, Nachfolger eines angesehenen Rabbis zu sein. Diese beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus. So sehr hatten sie auf das Reich Gottes gehofft. Was auch immer Jesus mit dem Reich Gottes ganz genau gemeint hatte, das wussten sie nicht, aber es hatte nach Freiheit geklungen. Nach Freiheit von der unterdrückenden Besatzung der Römer und damit die Errichtung eines neuen, friedlichen Königreichs. Freiheit von der unterdrückenden, von dem unterdrückenden Joch der Pharisäer mit all den schikanierenden, strengen Gesetzesauslegungen. Doch nun scheinen die Hoffnungen allesamt zunichte gemacht. Die beiden Männer denken sich, ohne Meister keine Nachfolge mehr. Sie fühlen sich wie Fußballfans, wenn das WM-Finale verloren gegangen ist. Nein, schlimmer, sie hatten alles auf diese eine Karte gesetzt, auf Jesus von Nazareth. Jetzt wollen sie aussteigen aus der Jesusbewegung, bevor es in Jerusalem im Sinne von mitgefangen, mitgehangen noch mehr Ärger gibt von den Juden oder von den Römern. Sie sind total verwirrt. Hören wir weiter zu, was sie zu sagen haben. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen sei ein Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Was tut Jesus hier? Er hört einfach nur zu. So wie er auch bereit ist, uns zuzuhören. Egal, was wir zu sagen haben und was uns auf dem Herzen liegt. Selbst wenn wir wie die beiden Emmaus-Jünger das Handtuch werfen wollen. Durch Jesu Erklärung fangen sie allmählich an, den großen Plan Gottes für die Menschheit zu verstehen, der ihren eigenen Horizont übersteigt. Beim Abendessen später erkennen sie Jesus, als er das Brot bricht. Und dann verschwindet Jesus plötzlich. Dann gibt es für Kleopas und seinen Freund kein Halten mehr. Ostern verändert. Auch 2, die eigentlich aussteigen wollten. In einem Augenblick haben sie wieder neues Vertrauen und neue Kraft. Genau wie bei Maria. Das, was sie erlebt haben, müssen sie den anderen sagen. Vers 33. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, womit wir wieder bei unserem Fußballbeispiel wären, und die bei ihnen waren.
Ostern verändert. 2 Aussteiger und Ostern verändert auch einen Skeptiker. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren geschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas, der Ungläubige, er schon wieder. Was sollen wir nun mit ihm anstellen? Ich meine, kann er nicht einfach glauben, so wie die anderen Jünger auch? Ist doch nicht so schwer, oder? Thomas ist skeptisch. Thomas wird immer ein bisschen so als das schwarze Schaf dargestellt. Ihr halluziniert doch, hat er vielleicht gesagt oder gedacht. Das kann doch nicht wahr sein, das ist unmöglich. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn irgendeine biblische Gestalt dem Durchschnittsbürger unserer Gesellschaft und wahrscheinlich auch den meisten Kirchenbesuchern unserer Zeit gleicht, dann ist es Thomas. Wenn es um Gott geht, dann sind Zeugenberichte von anderen gut und schön, aber im Endeffekt müssen und wollen wir ihn doch am eigenen Leib, in unserem eigenen Leben erfahren, um an ihn zu glauben. Ich glaube, die meisten von uns sind der Thomas gar nicht so unähnlich. Und Jesus? Jesus geht auf diese Bedürfnisse ein. Er zeigt sich Thomas und es verändert sein Leben. Aus dem Ungläubigen, aus dem Skeptiker, wird ein Mann, der sein Leben ganz in den Dienst Gottes stellt. Ein Mann, der bekennt, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ein ganz starkes Bekenntnis. Glaube bedeutet nicht bloß blindes Vertrauen nach dem Motto, wird schon stimmen, was die anderen sagen. Wird schon stimmen, was die mir erzählt haben über Jesus und die Auferstehung. Sondern Glaube erwächst auch aus dem, wie Gott sich mir in meinem Leben zeigt. Und die Geschichte von Thomas lässt uns wissen, dass Gott Nachfragen und Zweifel zulässt. Und Fragen wirft Ostern allemal auf. Könnte das nicht alles einfach nur eine gut ausgedachte Geschichte sein oder gar Manipulation durch die Jünger? Könnte sein Leichnam nicht wirklich einfach entwendet worden sein? Das sind so die Erklärungsversuche derer, die die Auferstehung für unmöglich halten. Ich bin überzeugt, dass man sich mit diesen Erklärungsversuchen viel zu einfach macht. Schauen wir uns das doch mal an. Wie sollten 11 verängstigte Jünger einen Leichnam stehlen, wenn ein großer Stein vor dem Grab liegt und wahrscheinlich bis zu einem Dutzend Soldaten da vor Wache stehen? Oder wenn alles nur eine erfundene Geschichte wäre, welcher Geschichtenschreiber wäre so dumm, den ersten Augenzeugen dieser angeblichen Auferstehung eine Frau sein zu lassen? Eine Frau, die in der damaligen Zeit noch nicht mal das Recht hatte, vor Gericht als Zeugin aufzutreten. Eine Frau, deren Stimme in der damaligen Zeit quasi nichts bedeutet hat. Wer sich eine Geschichte ausdenkt, der führt nicht eine Frau als Augenzeugin ein. Und der einzige Grund, warum hier eine Frau als Augenzeugin aufgeführt wird, ist der, dass es wirklich so geschehen ist. Und mal angenommen, die Jünger hätten den Leichnam wirklich gestohlen, wären sie wirklich dazu bereit gewesen, für diese Lüge ihr Leben zu lassen? Verfolgt und getötet zu werden für eine Lüge, die sie selbst erfunden hätten? Kein noch so fanatischer Mensch würde das tun. glaube ich. Ostern wirft viele Fragen auf und wir dürfen ihnen nachgehen. Thomas war skeptisch, er hat nachgefragt. Und Nachfragen ist gut. Im Glauben geht es nicht darum, Glaubenswahrheiten auswendig zu lernen, die mir jemand diktiert hat. Es geht darum, dass wir Glaubenswahrheiten, diese Glaubenswahrheiten in unserem Leben als real erfahren. Thomas hat sich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Er hat sie gefunden und die Wahrheit von Ostern hat ihn verändert. Ostern hat seine Zweifel weggewischt und ihn vor Jesus auf die Knie gebracht. Ostern verändert auch diesen vollkommen skeptischen Menschen.
Ostern verändert auch einen Verräter. Und mit Verräter meine ich nicht, wie man das so denken könnte, Judas, der Jesus für einen lumpigen Monatslohn verraten hat. Nein, ich meine Petrus, den Vordenker. Er wollte immer der Erste unter den Jüngern sein. Jesus nannte ihn sogar Fels, denn genau das bedeutet Petrus. Und auf diesen Fels wollte Jesus seine Gemeinde bauen. Petrus war dabei, als Jesus inbrünstig zu Gott vor seiner Kreuzigung betete. Und Petrus war derjenige, der wusste, dass Jesus Gottes Sohn ist. Petrus ist so begeistert von Jesus gewesen, dass er ihm versprochen hat, ihm bis in den Tod zu folgen und ihn nicht zu verleugnen. Und Jesus hat ihn davor gewarnt, dass das doch passieren wird. Da verhafteten sie ihn, Jesus, und brachten ihn zum Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte in großem Abstand. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie: Dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und er leugnet Jesus noch zwei weitere Male. In diesem Moment drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn: Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir haben diese Geschichte vorhin im Anspiel schon gesehen. Während Jesus verhört wird, wird Petrus draußen auf dem Hof dreimal auf Jesus angesprochen. Petrus hat furchtbare Angst. Er lügt und sagt, er wisse nicht, wovon die Leute reden. Ja, er schwört sogar, Jesus gar nicht zu kennen. Das ist ziemlich heftig, vor allem da Petrus weiß, was Jesus seinen Jüngern wahrscheinlich kurze Zeit zuvor auch gesagt hat. Jesus sagte: Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Petrus an diesen Vers denken musste. Und er redet genau gegen seine Überzeugung, gegen seinen Schwur, gegen all das, was er vorhatte. Er will das alles nicht, er will Jesus nicht verleugnen, aber die Angst ist einfach stärker und er wird zum Verräter, zum Schwurbrecher und zum Leugner. Der gefangene Jesus dreht sich um und sieht Petrus in die Augen. Der Hahn kräht und da weiß Petrus plötzlich, was passiert ist. Es geht ihm sicherlich wie ein Stich durchs Herz. Er weint bitterlich und verlässt Jesus. Ich nehme an, dass für ihn in diesem Moment alles so erschien, als wäre es aus. Kennt ihr das? Das Gefühl, Jesus absolut verraten zu haben, indem man immer wieder gegen Gottes Gebote handelt? Kennt ihr das, wenn man immer wieder sündigt, obwohl man sich so fest geschworen hatte, dass man dieses oder jenes nie wieder tut? Und man tut es doch. Genau das ist die Situation von Petrus. Er hat das getan, was er am wenigsten wollte. Voller Trauer und Schmerz läuft er davon. Und ich lade alle von euch ein, die selbst schon diese Erfahrung gemacht haben, wie weh das tun kann, wenn wir Gott verraten, wenn wir unseren Glauben verraten, das folgende Lied mit mir zu singen, dreimal. Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, und wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe. Das sind für mich sehr kostbare Worte, wenn ich mich so fühle wie Petrus. Wenn es mir so geht, dass ich meine Überzeugungen verraten habe, indem ich was getan habe, was Jesus gegenüber untreu war. Aber Gott sei Dank, Jesus steht immer wieder zu uns. Und wir erfahren das in der Bibel, wie Petrus am Ostermorgen auf die Worte von Maria Magdalena hin als erstes am leeren Grab ankommt. Und wir erfahren das aus der Bibel, wie er Jesus wenig später am See Genezareth an der Stadt Tiberias wieder trifft. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und wie mit dem Verrat wiederholt sich das Ganze dreimal. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und gibt Petrus damit die Chance, seine verräterische Antwort, die er am Karfreitag gegeben hat, zu revidieren, nochmal neu zu antworten. Er antwortet, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Petrus stellt sich wieder ganz neu zu Jesus, er fängt von vorne an. Er leugnet nicht mehr, er kehrt um. Diese Möglichkeit hast auch du, diese Möglichkeit hat jeder von uns. Egal wie tief du fällst, egal was du getan hast, du kannst immer wieder deine Augen neu auf den auferstandenen Jesus richten. Jesus vergibt Petrus diesen Hochverrat und nimmt ihn neu an. Folge mir nach, sagt er. Petrus darf später sogar Leiter der Gemeinde werden. Weide meine Schafe, sagt ihm Jesus. Petrus darf die Pfingstpredigt halten, bei der sich bei einem Mal über 3000 Menschen bekehren. Petrus, der vor ein paar einsamen Mägden und Knechten Jesus verleugnet hat, steht nun vor Abertausenden von Menschen und verkündet, dass Jesus auferstanden ist. Warum sollte jemand Christi Auferstehung verkünden, der doch vorher an seinem eigenen Gewissen gescheitert ist, der Jesus verraten hatte? Ich denke, nur Ostern kann eine solche Veränderung bei einem Menschen bewirken. Nur Jesus, nur Ostern kann einem Menschen so viel neue Kraft und Hoffnung geben.
An Energie und Eifer hat es einem anderen Zeitgenossen nicht gefehlt. Saulus. Von Kindheit an, als Pharisäer aufgewachsen, bekämpft er die Jesus-Anhänger. Diese für ihn ganz komische neue Sekte. Ein Extremist im Kampf um den rechten Weg. Vergleichbar mit religiösen und politischen Extremisten heute. Doch dann hat er sein Ostererlebnis. Zwar nicht am Ostersonntag, sondern nachträglich. Aber auch Saulus hat eine persönliche Begegnung mit Jesus, die sein Leben um 180 Grad herumdreht, sodass er sich danach sogar umbenennt. Noch heute sagen wir sprichwörtlich, vom Saulus zum Paulus werden. Wie kommt es dazu? Wie dieser ehemalige Fanatiker später mehrfach erzählt, hat er auf dem Weg nach Damaskus eine ganz besondere Begegnung mit Jesus, der ihn fragte, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus lernt durch dieses Erlebnis vor allem zwei Dinge. Erkenntnis und Demut. Die Erkenntnis, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und die Demut, dass er bisher falsch lag in seiner Ansicht, wie man gottgefällig lebt. Paulus begreift die Gnade und nimmt sie für sich selbst in Anspruch. Später schreibt er an Timotheus, Früher habe ich ihn verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Doch wie reagieren die Christen auf diesen krassen Sinneswandel ihres bisherigen Verfolgers? In der Apostelgeschichte lesen wir über Paulus. Und alsbald predigte er in den Synagogen, dass dieser Gott Jesus Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohenpriestern führe? Liegt hier eine Falle vor? Ist das nur ein Trick? Nein. Mit der Zeit wird Paulus zum anerkannten Apostel. Vom Gemeindezerstörer zum Gemeindegründer. Und auch vom Jäger zum Gejagten. Paulus geht für seinen Glauben mehrfach vor Gericht und sogar in den Tod. Den Korinthern schreibt er, hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus wird im Lauf seines Lebens zu einem der größten Missionare. Seine Briefe werden bis heute in aller Welt ständig milliardenfach gelesen. Was für ein Mann, was für ein Gott, der solch einen Fanatiker noch für seine Sache gebrauchen kann. Paulus war durch die Begegnung mit dem Auferstandenen fähig, für Jesus bis ans Äußerste, bis ins Gefängnis zu gehen.
Und in einem solchen Gefängnis wird auch noch eine weitere Person verändert. Ostern verändert einen völlig Verzweifelten. Apostelgeschichte 16. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Doch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ostern verändert. Ostern verändert auch diesen völlig verzweifelten Menschen. Dieser Mann, dieser Kerkermeister, hat von jetzt auf gleich keinerlei Hoffnung mehr. Und er ist von jetzt auf gleich so verzweifelt, dass er seinem Leben ein Ende setzen will. Er hatte sicherlich vielleicht seine Gründe. Vielleicht weiß er, welche Strafe auf ihn warten würde. Im Römischen Reich die ganze Belegschaft eines Gefängnisses entkommen zu lassen, da kam man sicherlich nicht so glimpflich davon. In Deutschland ist uns die Todesstrafe zum Glück fremd. Damals war das was anderes. Apostelgeschichte 12 zum Beispiel berichtet, wie einige Gefängniswärter, die Petrus entwischen lassen, danach zur Hinrichtung weggeführt werden. Die Perspektive des Kerkermeisters ist miserabel und seine Hoffnung ist schwindend gering. Und mitten in dieser Hoffnungslosigkeit verkündet Paulus Hoffnung. Und die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung, die Paulus bei jeder erdenklichen Gelegenheit gepredigt hat, macht hier aus einem Menschen, der sein Leben bereits an den Nagel gehängt hat, einen jubelnden Menschen, der vor lauter Freude ein Festmahl schmeißt. So kraftvoll ist die Botschaft von der Auferstehung, so kraftvoll, dass niemand, der sie am eigenen Leib erfahren hat, darüber schweigen sollte. So wie Paulus hier genau im richtigen Moment nicht davon geschwiegen hat. Ostern verändert auch diesen völlig verzweifelten Kerkermeister. Und Ostern? Ostern verändert auch dich? Dieser Mann, dieser Kerkermeister, war ein ganz normaler Mann. Er stand im Alltag, er hat seine Familie versorgt, seine Pflicht getan. Er war keiner der 12 Jünger, keiner, der Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt war. Er war keiner dieser großen Apostel wie Petrus, Thomas oder Paulus. Er war ein ganz normaler Mensch. Wie du und ich, wie jeder, der hier sitzt. Und das ist die großartige Neuigkeit, die jeden von uns betrifft. Dass du und ich diese großartige Veränderung an unserem eigenen Leben erfahren können. Und dass diese Veränderung wirklich alles ändert. Jesus schenkt dem hoffnungslosen Verbrecher eine unschlagbare Perspektive. Und er schenkt der zu Tode betrübten Maria unbeschreibliche Freude. Er schenkt den resignierten Emmaus-Jüngern neuen Mut und dem skeptischen Thomas ganz neues Vertrauen. Der ängstliche Petrus erfährt Vergebung und der radikale Paulus hat endlich Gnade verstanden. Und dem verzweifelten Kerkermeister rettet diese lebensverändernde Hoffnung das Leben. Ostern verändert alles. Die Tatsache, dass Jesus den Tod besiegt hat, verändert alles. Und sie kann auch dein und mein Leben verändern. Glaubst du das? Glaubst du, dass Ostern dein Leben verändern kann? Viele würden vielleicht sagen, nein, ich glaube das nicht. Aber wenn du das sagst, dann bitte ich dich um eins. Tu das Zeugnis der Menschen nicht leichtfertig ab, die genau diese Veränderung im Kleinen und im Großen in ihrem Leben erlebt haben. Vielleicht siehst du in deinem Leben gerade keinen Ausweg. Vielleicht hast du keine Perspektive, vielleicht hast du keine Hoffnung. Vielleicht würdest du dich gerne wieder freuen können wie Maria, aber du kannst es einfach nicht mehr. Vielleicht ist da Verlust, Krankheit oder Enttäuschung. Gott will dein Leben umkrempeln. Er will dir eine Perspektive schenken, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und dabei geht es nicht um bloße billige Vertröstung. Es geht um eine Veränderung, die jetzt und hier schon anfangen kann. So wie im Leben dieses Kerkermeisters oder im Leben dieser Maria. Ostern verändert von Grund auf, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Willst du dich von Gott verändern lassen? Wir wollen uns einige Momente Zeit nehmen, um das viele, was gesagt wurde, mal auf unser Leben zu übertragen, zu gucken, wie sieht's bei mir aus? Wo kann ich Veränderung erfahren?